Wir wollen heute Abend sprechen über das Thema, warum schweigt Gott? Ich habe in meinem Leben in unendlich vielen Häusern Besuche gemacht. Und da kam ich einmal in eine Wohnung, da war ein Mann und ich sagte ihm, wissen Sie, dass Gott auf Sie wartet? Und dann hat er gar nichts weiter gesagt, er nahm ganz erregt eine Zeitung und schlug sie auf. Bitte, hier, da steht von Krieg. Und die zweite Seite, da hat eine Frau ihre Kinder umgebracht. Und nun zeigt er auf all die schrecklichen Dinge, die da in der Zeitung stehen. Und dann sagt er, und dazu schweigt Gott. Ich könnte mir denken, dass sehr viele Menschen so fragen, warum schweigt denn Gott zu allem? Verzeihung, ich muss mich nochmal verständigen wegen meiner Rede. Oft ist so, wenn ich dann so laut rede, dann ist für anderes Mikrofon zu laut. Können Sie mich verstehen da oben jetzt? Gut. Und da hinten auch, ist nicht zu laut. Na, ist gut. Ich kann brüllen, wie ein Löwe. Warum schweigt Gott? Ich muss vorher sagen, wenn ich den Namen Gott sage, dann bekomme ich immer einen kleinen Schlag. Wir brauchen das Wort Gott oft als ein leeres Wort. Oder ist uns ein bisschen ein Begriff, ein Diskussionsgegenstand. Machen wir uns klar, dass Gott wirklich da ist. Und nicht irgendwo in blauen Fernen. Ich war in der Deutschen Demokratischen Republik, also im kommunistischen Deutschland. Und da stand in der Zeitung ein Gedicht. Wir haben die Weltraumfahrer in den Weltraum geschickt und sie haben Gott nicht gefunden. Also ist keiner da. Und dann habe ich abends in meinem Vortrag gesagt, ihr könnt noch viel weiter in den Weltraum gehen, da bleibt ihr immer in der sichtbaren, dreidimensionalen Welt. Gott ist in der unsichtbaren, anderen Dimension, ganz nah, eine Handbreit neben uns. Die Bibel sagt, von allen Seiten umgibst du mich, führe ich gen Himmel, dann bist du da, grüb ich mich in die Hölle hinunter, dann bist du auch da. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde deine Hand mich da selbst halten. Von diesem Gott reden wir. Warum schweigt er? Meine Freunde, nun bin ich leider nicht Gottes Geheimsekretär. Dazu hat er mich nicht ernannt. Und darum kann ich über diese Frage nicht erschöpfend Auskunft geben. Ich kann nur einige Antworten geben, die ich im Worte Gottes gefunden habe. Da habe ich jetzt so ein paar Punkte, wissen Sie, gleichsam so verschiedene Antworten, die zusammen vielleicht eine Gesamtantwort geben. Erstens, diese Frage ist falsch gestellt. Wir können Gott nie fragen, warum tust du das? Da ist ja die Vorstellung eines Gerichtssaals. Und auf dem Richterstuhl sitze ich. Und auf der Anklagebank sitzt Gott. Angeklagter Gott, warum schweigst du zu allem? sehen Sie einen Gott, der mich auf dem Richterstuhl sitzen lässt und auf der Anklagebank sitzt, den gibt es gar nicht. Da muss ich Ihnen mal eine nette Geschichte erzählen. Vor 40 Jahren etwa kam ich als ganz junger Pfarrer, damals noch im Schmuck meines Lockenhauptes, nach Essen ins Ruhrgebiet. Und da war gerade, ich war gerade ein paar Wochen da, ein Streik, ein Bergarbeiterstreik. Und da ging die Erregung und die Wogen hoch. Und da gehe ich über einen Platz in meinem Bezirk und da sehe ich, da steht ein junger Bursche, ein junger Mann auf einer Seifenkiste, so schwarze Haare, die Locke in die Stirn und redet. Und um ihn rum sind so etwa 100 Männer versammelt. Und dann sieht er mich vorbeigehen und kennt mich. Und dann brüllt er, ah, da drüben geht ja der Pfaffe, komm mal her. Und wenn ich freundlich eingeladen werde, dann komme ich. So bin ich auch nach Biel gekommen. Und so ging ich also dorthin, nach Metjan. So bin ich also hin und dann machten die Platz, dann stand ich vor dem Kerl da, der auf der Seifenkiste stand und dann legte er los mit glühendem Hass. Wenn ihr Gott wirklich lebt, dann werde ich ja mal vor ihm stehen, wenn ich sterbe, sagt er. Und dann will ich vor seinen Thron treten und will sagen, warum hast du geschwiegen, als auf Schlachtfeldern Leiber zerwetzt wurden und Menschen vergast wurden? Warum hast du geschwiegen, dass Tausende von Kindern verhungert sind in der Welt? Warum hast du geschwiegen, dass Männer ihre Frauen verprügeln und die Martyrium leiden? Warum hast du geschwiegen? Und dann zählt er lang alles auf. Und dann fuhr er fort und dann will ich zu diesem Gott sagen, hinweg mit dir. Und da brüllte ich auch, hinweg mit diesem Gott. Hallo, sagte er, Sie sind doch Pfarrer. Ja, sage ich, ich bin Pfarrer. Ja, dann dürfen Sie doch nicht sagen, hinweg mit diesem Gott. Doch, sage ich, hinweg mit diesem Gott. Mein lieber Mann, ein Gott, vor den du hintrittst. Und reißt den Mund so auf und klagst ihn an und fragst, warum, warum, warum. Den gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Den gibt es nur in deiner Fantasie. Der ist ein Götze. Und darum sage ich hinweg mit allen Götzen, auch mit diesem eingebildeten Gott. Aber sagt, ich gehe mal runter von der Kiste, lass mich mal rauf, nicht? Und dann habe ich gesagt, aber es gibt einen anderen Gott. Vor dem wirst du mal stehen und da wirst du deinen Mund nicht auftun und dann wird er dich fragen, warum hast du mich nicht als Gott geehrt? Und weil die Menschheit es nicht tut, darum geht es so in der Welt zu. Warum hast du meine Sonntage entheiligt? Warum hast du deine Eltern missachtet? Warum hast du gehasst, gehasst? Das ist Mord. Warum bist du voll Unkeuschheit und Unreinigkeit? Warum lügst du und gibst falsches Zeugnis? Das wird Gott dich fragen. Und dann wird Gott zu dir sagen, hinweg mit dir. Den Gott aber gibt es, der uns fragt, warum? Warum schweigt ihr, als ich euch rief? Verstehen Sie? Die ganze Fragestellung geht von einer Haltung aus, die keine Ahnung hat, wer Gott wirklich ist. Das ist das Erste, was ich sagen musste. Das Zweite, also ich habe so verschiedene Punkte, nicht wahr, die ich nebeneinander stelle, um dieses Thema einzukreisen. Schreie ich jetzt zu laut? Nicht? Ich möchte gern, dass Sie eben Atem schöpfen vor dem zweiten Punkt. Sehen Sie, warum schweigt Gott? Gottes Schweigen kann Gericht bedeuten. Wenn einer sagt, das und das und das geschieht, warum schweigt Gott? Dann sollte man erschrecken und sich fragen, sind wir bereit so weit, dass Gott mit uns nicht mehr redet? Ich will Ihnen eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Da war eine Stadt, die hieß Sodom. Dieser Stadt, da glaubte man auch, dass ein Gott existiert. Aber man fürchtete ihn nicht. Man liebte ihn nicht. Man sagte, seine Gebote sind überholt. Wir haben modernere Auffassungen über das, was Wahrheit ist und was recht ist auf dem sexuellen Gebiet und was auf dem geschäftlichen Gebiet notwendig ist. Du liebe Zeit, man kann doch nicht wie die Großväter da Steuererklärungen machen und so weiter, nicht? Man hat die Gebote Gottes einfach außer Kurs gesetzt, weil man ja modern war. Und in der Stadt lebte ein Mann, der hieß Lot. Und der Mann hat den Mut gehabt, ganz offen zu warnen. Man kann so mit Gott nicht umgehen wie ihr. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann haben sie gesagt, der hat einen religiösen Vogel. Das ist ja übertrieben, nicht wahr? Wir glauben auch an Herrgott. Ich sagte gestern schon, der Teufel glaubt auch an Herrgott. Der Teufel ist kein Atheist. Der weiß genau, dass Gott existiert. Vielleicht sitzen Männer hier, die haben einen Glauben wie der Teufel, dass Gott da ist. Und sind doch verlorene Leute. Und dann hat der Lot gewarnt. Und eines Tages, oder vielmehr eines Morgens in der Morgenfrühe, da bricht es los. Da lässt Gott über diese Stadt, so steht in der Bibel, Feuer und Schwefel regnen. Wie das ist, meine Freunde, haben wir in deutschen Städten erlebt. Gott kann es auch ohne Flieger. Das Feuer und Schwefel regnet. Gott hat den Lot vorher herausgeführt. Und dann habe ich mir ausgemalt, weil ich ja miterlebt habe, wie sowas aussieht, wie das zuging, wie die Leute aus den Betten gestürzt sind und in die Keller gerannt. Da kann man sich bergen. Hier unten sind auch so Luftschutzkeller drunter. So nicht? Da birgt man sich. Aber das Entsetzliche ist, wenn es auf einmal über einem brennt, dann nützt kein Keller, weil der Keller zum Backofen wird, indem man erstickt vor Hitze. Und die Leute, die erschrecken, es wird ja glühend heiß im Keller, wir müssen raus. Und dann rennen sie raus und rennen erst recht in Feuer und Schwefel hinein. Und ich kann mir vorstellen, dass plötzlich einer sagt, der Lot hat recht gehabt. Gott lebt. Und da sagt eine Frau, dann hilft bloß noch eins, dann müssen wir jetzt beten. Und da haben, früher hat man so gebetet, und da haben Hände, die jahrelang nicht mehr gebetet haben, sich erhoben. Oh Gott, halt doch ein, erbarm dich, sieh unsere Not, sieh unsere Kinder. Männer haben geschrien, Herr, erbarme dich. Und es blieb still. Feuer und Schwefel kommt herunter und sie kommen um. Gott hat ihnen nichts mehr zu sagen. Sie waren über eine Grenze der Gleichgültigkeit gegangen, wo es kein Zurück mehr gibt. Wo Gott nur noch schweigt. Und ich habe oft für unsere abendländische Welt die Angst. Für alle unsere abendländische Völker, dass diese Grenze bald erreicht ist. Da soll nicht einer denken, ja, jetzt sagt das den gottlosen Leuten. Wir, die wir das Evangelium gehört haben, sind wir denn etwas zur Ehre Gottes? Versteht? Wenn man sagt, warum schweigt Gott, da sollte man in die tiefste Seele erschrecken und sagen, soll's denn so weit sein? Das wäre das Furchtbarste, was uns passieren könnte, dass Gott schweigt. Wenn mich einer fragt, schweigt denn Gott, dann sage ich ihm, ein Wort der Bibel, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Ein jeder lasse von seinem gottlosen Wesen und suche den Herrn. Das war mein zweiter Punkt. Gottes Schweigen ist das entsetzlichste Gericht Gottes. Jetzt nehme ich einen dritten Punkt. Wir machen wieder so eine gewissermaßen eine kleine Pause. Aber da wollen wir es nicht weglegen, nicht? Das soll unsere Herzen bewegen. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Es sitzt vielleicht einer hier und sagt, warum schweigt Gott? Dann will ich ihm antworten, vielleicht gleichst du dem verlorenen Sohn. Kennen Sie die Geschichte vom verlorenen Sohn? Das ist eine Geschichte, die hat der Herr Jesus erzählt. Da war ein Gutsbesitzer, der hatte zwei Söhne, und der Jüngste war so ein Filou, so ein leichtsinniger Kerl. Und da sagte eines Tages dem Vater, mir ist das ein bisschen zu eng hier auf dem Hof, zahl mir mein Erbe aus, ich möchte in die weite Welt. Und schweigend gibt der Vater ihm das Erbe. Und der junge Mann geht also, sagen wir, nach Zürich. Da gibt's Nachtlokale, da gibt's Freunde, da gibt's Mädels nicht. Und dann haut er in kurzer Zeit das ganze Geld auf den Kopf. Und auf einmal war's alle. Und im Augenblick, da schlugen die Portiers in Nachtlokalen die Türe vor der Nase zu. Und der Freund, der Schwarm der Freunde war zerstoben. Verstehen Sie mich noch? Melden Sie sich, wenn ich zu leise bin. Und kurz, er ist auf einmal in einer elenden Lage, er fängt an zu hungern. Und ausgerechnet, da kommt eine Teuerung in das Land. Und jetzt fängt er an zu darben. Und dann geht er aus der Stadt heraus und findet endlich eine Stelle als Schweinehirte. Sie müssen denken, es war ein Mann aus Israel, den die Schweine unrein sind. Es war für ihn entsetzlich, bei einem Heiden Schweine zu hüten und sich zu verunreinigen. Und er bekam so wenig, dass er oft am liebsten den Schweinen ihr Futter genommen hätte, um es selber zu essen. So weit geht die Geschichte zunächst. Jetzt könnte ich mir denken, dass dieser junge Mann sagt, warum schweigt mein Vater? Warum hilft mir mein Vater nicht? Nee? Wie kann mein Vater zulassen, dass es mir so geht? So macht es unsere Zeit. Sie ist von Gott weggelaufen, alles geht schief und dann sagen wir, wie kann Gott alles zulassen, warum schweigt er? Nee? Nun, der junge Mann war nicht so ein moderner Tor. Da heißt in der Bibel, da kam er zu sich und sprach: Mein Vater hat Brot die Fülle und ich verderbe im Hunger. Mein Unglück fing an, als ich von zu Hause weglief. Ich will mich aufmachen. Schönes Wort. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Und da macht er sich auf, ein schwerer Weg. Viele Tage. Und dann sieht das Vaterhaus. Und da fliegt das Tor auf und der Vater läuft ihm entgegen. Und er fängt an: Vater, ich habe gesündigt in den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und da schließt ihn der Vater in die Arme: Mein Sohn, jetzt hört er die Stimme. Er musste erst zum Vater hingehen. Da schwieg er nicht mehr. Und wenn Menschen mir oft sagen, warum schweigt Gott, sage ich: Ja, solange du in der Ferne bei den Schweinen bist, mein Lieber, kannst du seine Stimme nicht hören. Du musst erst mal umkehren und zu ihm hingehen und sagen: Oh, ein hartes Wort. Ich habe gesündigt. Das geht schwer über die Lippen, nicht? Aber dann merkst du, Gott schweigt gar nicht. Das ist das Dritte. Du bist vielleicht weit weg von Gott und du musst umkehren, damit du ihn hören kannst. Und damit bin ich gleich bei meinem vierten Punkt. Sie alle noch dabei? Alle am Zuhören? Alle wach? Gut. Ich mache gern so eine kleine Atempause zwischen jedem Punkt. Sehen Sie, Gott schweigt ja überhaupt gar nicht. Gott redet unüberhörbar. Ja, Gott hat geredet so deutlich. Sehen Sie, wenn ich rede, flattert mein Wort in den Wind. Da hat Gott so deutlich geredet, dass sein Wort Fleisch wurde, Mensch wurde. Und dieser Mensch ist sein Sohn Jesus. Die Bibel sagt, Jesus ist Gottes Wort. Überall wird genannt, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Oder wenn er wiederkommt, er trägt einen Namen geschrieben, das Wort Gottes. Sehen Sie, darum müssen Sie Jesus kennenlernen. Ich muss da eine kleine Geschichte einfügen. Ich freue mich so an den Posaunenbläsern. Ich habe so gern Posaunenbläser. Und in meinem Jugendhaus in Essen haben wir einen herrlichen Posaunenchor. Und der Dirigent ist ein junger Lehrer, ein Zeuge Jesu Christi. Und ich habe ihn mal gefragt, Krallus, das ist sein Spitzname, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und da sagt er, als der Krieg zu Ende war, war ich ein 15-jähriger Hitlerjunge. Nun war es aus mit Hitlerjugend. Aber ich war überzeugt, was ich da gelernt hatte, das stimmt. Es gibt kein Gott und das Christentum ist Unsinn. Und eines Sonntagmorgens sitze ich bei den Schularbeiten, natürlich Sonntagmorgens nicht, du sollst einen Feiertag heiligen. Und da klopft und da kommen zwei höhere Schüler herein. Nun muss ich sagen, wir hatten in unserer Jugendarbeit die Sitte, dass wir jeden Sonntagmorgen um 8:30 einen Gottesdienst haben. Und dann gehen 300 Mitarbeiter nach dem Gottesdienst in die Häuser und laden jeden jungen Kerl von 15 bis 20 Jahren in unser Jugendhaus ein. Wir haben jeden Sonntag 2500 junge Burschen besucht. Jeden Sonntag. Das war ein herrlicher Dienst. Das ist heute noch so. Mein Nachfolger hat es weitergemacht. Inzwischen kann ich nach Biel. Und da kommen also... Sie werden schon noch merken, warum ich das sage. Und da kommen also in den Morgen zwei und sagen, mein lieber junger Freund, wir laden dich herzlich ein, komm heute Nachmittag in das Weiglerhaus, so heißt das Haus. Das ist bekannt. Und da sagt dieser 15-Jährige, ich soll da hingehen, in diesen christlichen Laden. Also es ist rührend, dass ihr mich besucht, aber bei mir ist es vergeblich, also bitte lasst mich in Ruhe. Auf Wiedersehen. Und da legen die ihm noch eine Predigt hin und er sagt Danke und dann gehen die beiden. Und an der Türe dreht sich einer um und sagt, du solltest Jesus kennenlernen. Und das fährt dem 15-Jährigen in die Seele. Du solltest Jesus kennenlernen. Es lässt ihm keine Ruhe, dass er nachmittags sich aufmacht und dahin geht. Und da ist gerade Bibelstunde. Da sitzen dann vielleicht so viel wie hier Leute sitzen, bloß so junge 16-, 17-jährige Burschen. Jeder ein Testament vor sich. Und es reden auf dem Podium junge Männer, Studenten, Schlosser, Arbeiter, legen das Wort Gottes aus. Und da sitzt der 15-Jährige Junge hinten, und er sagte nur, wie er mir es erzählte, wie ich nach Hause ging, hatte der Herr Jesus mich schon zu seiner Beute gemacht. Sie sollten Jesus kennenlernen, denn Jesus ist Gottes Wort. Und jetzt muss ich was ganz Wichtiges sagen. Die Bibel sagt, Jesus ist Gottes letztes Wort. Heißt Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern, hat er als letztes zu uns geredet durch seinen Sohn. Gottes letztes Wort. Sehen Sie, angenommen, wir hätten einen Handel miteinander. Ich will Ihnen was verkaufen. Sie sagen 500 Franken. Da sage ich, auf was also? 800 mindestens, nicht? Und dann sagen Sie, na 600. Und ich sage, 700 ist mein letztes Wort. Wenn ich jetzt kein Hampelmann bin, dann gilt es nicht. Und sehen Sie, so ist Jesus Gottes letztes Wort. Wer Jesus nicht annimmt, dem hat Gott nichts mehr zu sagen. Im Sterben nicht, in der Auferstehung nicht, im Gericht nicht, bloß noch ein Winke weg. Jesus ist Gottes letztes Wort, den müssen Sie aufnehmen. Und da möchte ich Ihnen wie jeden Abend Jesus vor die Augen malen. Gehen Sie mit mir wieder nach dem Hügel Golgatha, wo über die Köpfe weg hoch das Kreuz ragt. Da hängt er, der Mann mit der Dornenkrone. Du edles Angesichte, davor das Reich der Welt erschrickt und wird zunichte. Wie bist du so entstellt? Da hängt der Sohn Gottes. Und da bleiben sie davor stehen und sagen, warum hängst du denn da? Und dann sagt er ihnen, um für deine schmutzigen Sünden zu bezahlen, für deine Selbstsucht und Streitereien und Gottlosigkeit, dafür bezahle ich. Und darum kann ich dir verkündigen, ich habe dich erlöst. Wollt ihr nicht diesen Heiland aufnehmen? ihn aufnehmen, das heißt, Gottes Wort annehmen. Gottes letztes Wort. Ich erzähle Ihnen wieder ein kleines Erlebnis. Bald nach dem Kriege hatte ich in Bonn Vorträge. Und da kamen viele Studenten, die kamen aus dem Krieg, junge Burschen, die durch alle Schrecken und Schmutz und Ungerechtigkeit gegangen waren. Wenn ich denen den Heiland vor Augen stellte, der für Sünder gestorben ist, um sie zu erkaufen für Gott, das Lösegeld bezahlt, dass wir Gott gehören können, dessen Blut reinwäscht von aller Sünde, der die Tür ist zum Leben. Da war eine Stille über den Versammlungen, da standen sie. Sie hatten keine richtigen Anzüge, sie trugen die alten Uniformen, die sie aus Russland mitgebracht hatten. Und eines Abends in meinem Hotel, wie ich mich gerade aufmachen will, zum Abendvortrag, da kommen zwei an. Ja, ich sag, was wollen Sie? Jetzt ist nicht mehr viel Zeit. Es ist so gut, ab und zu doch mal so ein Gespräch suchen. Und da sagt der eine, Sie haben uns den Sohn Gottes vor die Augen gemalt, der uns zu Kindern Gottes macht. Durch den Gott zu uns spricht, kommet her zu mir alle. Durch den Gott ruft, dir seine Sünden vergeben. Sie haben uns vor die Augen gemalt. Aber für uns ist das nicht. Ich sag, warum nicht? Und dann ging wie ein Schatten über sein Gesicht. Da sagt er, wenn Sie wüssten, wie viel Unrecht an unseren Händen klebt, was macht einem der Krieg zu Sündern? Wenn Sie wüssten, was für Schrecken und Gemeinheiten wir durchschritten haben, solche Leute wie uns kann Gott nicht mehr annehmen. Solche Leute wie uns kann Gott nicht mehr annehmen. Und dann habe ich meine Bibel aufgeschlagen, Jesaja 43, Vers 1. Ich sage, lesen Sie. Und dann las er, so spricht der Herr, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Da sage ich, wem sagt das der Herr? Ja, sagt er. Ich weiß nicht. Ich sag, hör mal, in der Bibel spricht der Herr mit dir. Lies noch mal. Fürchte dich nicht. Und da war es, als wenn Jesu Kreuz vor uns stände und er es sagte, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wem sagt das der Herr? Frag ich. Da sagt er, mir? Mir sagt er das? Da sage ich, hör mal, wenn ich Ihnen eine Postkarte schicke, ich komme übermorgen zu Ihnen, glauben Sie mir? Da sagt er, natürlich. Da sage ich so, mir glauben Sie, einem dreckigen Menschen, und dem Heiland wollen Sie nicht glauben. Lesen Sie noch mal. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, da am Kreuz. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Du bist mein. Und der andere, der war rausgegangen. Und da sagt dieser junge Naturwissenschaftler, dann kann ich bloß noch niederknien und danken. Und da kniet er nieder und sagte, Herr Jesus, jetzt will ich das fassen, dass du so einen Kerl wie mich erlöst und erkauft hast. Und jetzt gebe ich mich, wie ich bin, in deine Hände. Sehen Sie, der hatte Gottes letztes Wort gehört, dass Jesus heißt, dass Jesus Christus heißt. Verstehen Sie? Der hat es gehört, das lebendige Wort Gottes, dass Jesus Christus heißt. Sehen Sie, Das Kreuz ist aufgerichtet über der Welt. Und die Leute in Essen und in Biel, die sind so beschäftigt mit ihren Alltagsdingen, dass sie dem Kreuz den Rücken kehren und immer weiter weglaufen. Wir müssen mal umkehren, meine Freunde, um 180 Grad. Und das Kreuz ansehen und es fassen. Ich habe dich erlöst, junger Mann, sagt der Heiland. Und da sagen sie, ich will's nicht. Und was sagen sie? Ich will's annehmen. Und jetzt gehöre ich dir, Herr Jesus. Oh, ich wünschte, sie hörten dieses letzte lebendige Wort Gottes. Und jetzt muss ich noch einen Punkt sagen. Hören Sie immer noch zu? Sehen Sie, ist aus dem Vorigen schon deutlich geworden. Gott redet ja. Sein Wort ist Fleisch geworden. Und wer das annimmt, der macht eine merkwürdige Entdeckung. Wer dieses letzte Wort Gottes hört, Jesus annimmt, der macht eine Entdeckung. Der macht die Entdeckung, dass der jetzt lebende Gott dauernd mit mir redet durch die Bibel. Durch sein Wort. Also wenn euch einer die Bibel schlecht macht, dann dreht ihr mir den Rücken. Und wenn einer sagt, ja natürlich, sie ist meistens Legende, aber eines ist auch wichtig, haltet ihn für euren gefährlichsten Feind. Wenn ich die Bibel aufschlage, ist dann, als wenn ich einen Telefonhörer abnehme und am anderen Ende ist der jetzt lebende Gott. Und er spricht mit mir. Ich habe heute Nachmittag 3 Kapitel im Römerbrief gelesen. Er hat mit mir geredet, dass ich am liebsten die ganze Nacht euch davon erzählen möchte, aber ich tue es nicht. Ich habe doch Angst, dass an jemand einschlief. Ich will euch eine schöne Geschichte erzählen, wie Gott durch sein Wort redet. Ich hatte eine wundervolle Mutter und im Kriege, da lebte sie in einem Dörflein in Württemberg. Und da hat sie mal uns geschrieben, heute Nacht bin ich aufgewacht. Und da kam die Sorge über mich wie ein gewappneter Mann. Ihr im Bombengebiet, ob ihr überhaupt noch am Leben seid. Und Enkel und Söhne in Russland und nichts zu essen in den Städten. Es hat mich fast erwürgt. Und da habe ich meine Hände gefaltet und gesagt, Herr, gib mir jetzt einen Trost, ich ersticke vor Angst. Dann habe ich Licht gemacht und meine Bibel genommen, wohl dem, der eine Bibel auf dem Nachttisch hat, und habe aufgeschlagen und da steht, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Nichts weiter. Da sagt, schrieb sie bloß noch, da habe ich flugs geworfen, Licht gelöscht, rumgedreht und geschlagen. Nicht wahr? So redet der Herr durch sein Wort in unsere moderne, aktuelle Situation hinein. Aber das fängt erst an, wenn man das Wort Gottes Jesus angenommen hat, dann fängt man an, die Bibel zu verstehen. Es reden so viele Leute über die Bibel, die gar keine Ahnung haben, was mit dem Buch los ist. Nicht? Wer den Heiland aufgenommen hat, der entdeckt, hier ist das Telefon, durch das der Herr mit mir redet. Und jetzt liegt ihre Bibel zu Hause und das Telefon liegt jahrelang still und tot. Ist ja ein Jammer. Ich mache manchmal Besuche und sage, haben Sie auch eine Bibel? Ja, sagen Sie, eine ganz alte von 1720. Und dann schleppen Sie so ein altes Ding da an. Dann sage ich, ach, hören Sie auf, das liest doch kein Mensch, so ein Museumsstück. Kaufen Sie sich mal ein nettes kleines Taschentestament, was Sie in der Tasche mitführen können und in der Straßenbahn ein bisschen drin lesen. Fangen Sie an mit dem Johannesevangelium, nicht? Fangen Sie mal an, heute Abend noch. Und horchen Sie, was er sagt. Darf ich nochmal meine Punkte wiederholen? Wir haben Gott nicht zur Rede zu stellen. Er ist nicht unser Angeklagter. Sein Schweigen kann Gericht sein. Wenn die Bibel uns nichts mehr sagt, das ist furchtbar. Sein Schweigen kann Gericht sein. Vielleicht bin ich ein verlorener Sohn, der näher ran muss. Du musst Gottes letztes Wort, Jesus, hören, der für dich starb. Und dann darfst du ihn seine Stimme hören in der Bibel. Und jetzt könnte ich aufhören, aber wie ich meiner Vorbereitung so weit war, dachte ich Folgendes. Also noch ein Schlussteil. Geht's noch? Da habe ich gedacht, vielleicht sitzt heute Abend hier ein Mensch in ganz großer Bedrückung. Vielleicht krank. Oder irgendwie in einer furchtbaren Angst und Not. Und der sagt, ach Pfarrer Buschig, du hast so viel gesagt, es hat mich gar nichts getroffen. Und denen möchte ich zum Schluss ein Erlebnis erzählen, das zu den schönsten Erlebnissen meines Lebens gehört. Ich hatte in meinem ganz gottlosen Bergarbeiterbezirk eine Schar Männer gesammelt. So junge Männer, Kerle, Urkerle, die hatten Jesus erkannt. Und eines Tages kamen sie, wir sagten alle du zueinander, und sagten, du Busch, da ist einer, der heißt Amsel, der hat auf der Zeche einen Stein ins Kreuz bekommen. Nun ist er Querschnitt gelähmt. Wissen Sie, was das ist? Dass plötzlich, da kann oft ein kleiner Stein genügen, und von da habe ich abwärts alles gelähmt. Und er ist aus dem Krankenhaus als unheilbar entlassen. Der ist so verzweifelt, besuch ihn mal. Und dann bin ich hin und das war schauerlich. Ich kam in diese armselige Bergmannswohnung und da war die Wohnküche voll mit Kumpels, mit Arbeitern, Schnapsflasche auf dem Tisch. Der Gelähmte saß in so einem Fahrstuhl. Und wie ich reinkomme, wird es auf einmal still. Und dann erkennen sie mich, dann sagt einer, oh du, ich will es gar nicht so wiederholen, verdammte schwarze Drossel, so nannten sie mich. Dabei bin ich gar nicht schwarz, ich bin blond. Gewesen. Und dann legt der Gelähmte los. Warum schweigt denn dein Gott, wenn ich da unten 800 Meter unter der Erde bin und mir fällt ein Stein ins Kreuz? Warum lässt denn Gott das zu? Ach, schweig mir doch still von deinem Gott. Und dann kamen die Lästerungen. Es war so schauerlich, dass ich dachte, so ist mal die Hölle. Eine Welt ohne Gott. Wer ohne Gott leben will, darf es. Bitte. Da musst du bloß wissen, dass du in Ewigkeit ohne ihn leben musst. Das ist die Hölle. Ich dachte, so ist die Hölle. Ohne Trost, ohne Frieden. Und der Mann tat mir so leid. Er war so zerschlagen, 40 Jahre. Und nun gelähmt. Warum schweigt Gott? Ich ging still raus und sagte kein Wort. Ich brachte nichts über die Lippen. Ach ja, es ist traurig mit uns, aber manchmal sind wir armselige Pfarrer. Und dann habe ich meinen Männern erzählt, ja, so war's. Ich hatte montags in so einem kleinen, komischen Sälchen immer Bibelstunde. Und am Montag drauf, was sehe ich, da ist vor dem Pult der Fahrstuhl mit den Gelähmten. Die Kerle hatten den einfach mitgenommen und hergeholt, ohne ihn viel zu fragen. Ich sehe noch vor mir sitzen, ein Gesicht voll Verbissenheit und Hass.